Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Wer ein Auto mit Automatikschaltung, Tempomat und Abstandshalter hat, der hat es gut im Stau. Ich habe das heute persönlich selbst erlebt. Kein ständiges Hin- und Hergeschalte vom Gas aufs Gas. Nur langweilig ist es dann trotzdem. Da könnte man schon mal auf die Idee kommen, dass es doch vielleicht schön wäre, das Auto würde einfach alles von alleine regeln. Dann könnte man zum Beispiel seine Lieblingsserie gucken oder in meinem Fall sich schminken oder man könnte einfach nachgehackt mit Bild gucken, statt nur mit Ton. Das geht derzeit zwar so noch nicht, ist übrigens auch verboten, sage ich nur noch mal ganz kurz dazu. Aber die Entwicklungen beim sogenannten autonomen Fahren, die schreiten wirklich stetig voran. Ich möchte heute ein kleines bisschen mehr darüber erfahren und auch mal so reingucken, was das eigentlich bedeutet und was da eigentlich ganz genau passiert. Und habe mir heute mal zwei Software-Engineers auf meinen virtuellen Beifahrersitz gesetzt, die sich mit dem Thema beschäftigen und richtig gut auskennen. Bei mir sind Professor Dr. Thorsten Berger und Dr. Sven Peltschus vom Lehrstuhl für Software Engineering an der Fakultät für Informatik der Ruhr-Universität Bochum. Da freue ich mich sehr drüber. Ganz herzlich willkommen hier bei Nachgehackt.
Danke, vielen Dank.
Hallo ihr beiden. Angeschnallt seid ihr.
Haben wir leider hier nicht.
Ja, nein, brauchen wir auch nicht. Die Achterbahnfahrt wird hoffentlich nicht allzu wild. Bevor wir so richtig losgehen und in eure Expertise einsteigen, gibt es bei Nachgehackt immer drei Einstiegsfragen. Da müssen alle Kandidatinnen und Kandidaten durch, so auch ihr. Die stelle ich euch einfach mal. Die erste Frage ist, woran denkt ihr als allererstes, wenn ihr den Begriff IT-Sicherheit hört? Ganz spontan aus dem Bauch.
Für mich ist ein riesen Komplex Planungschaos, so viele Kleinigkeiten, die man berücksichtigen muss und eigentlich unmöglich, alles als eine Person auf einmal zur Hand haben.
Ja, okay.
Und ja.
Für dich, Thorsten. Ja, ganz großes Thema. Das Problem ist immer, dass die Leute mehr Angst davor haben, Sachen zu verlieren, als Sachen zu entwickeln. Das ist ja immer so ein Problem. Und Security ist so ein querschnittliches Thema, was man da immer bei der Entwicklung von Software und Systemen halt betrachten muss.
Okay. Wofür benutzt ihr eure Rechner am häufigsten?
Kommunikation, würde ich sagen.
Okay.
Also wirklich Meetings mit Menschen rund um die Welt.
Okay. Auch im Privaten oder hauptsächlich?
Im Privaten würde ich sagen, der klassische Computer ist von Telefon und Tablet abgelöst worden.
Okay, okay. Und du?
Ja, das würde ich auch sagen. Also wenn man Forscher ist, dann lebt man das eigentlich die ganze Zeit. Und man kann eigentlich kaum abschalten. Man denkt immer an die Arbeit. Und wenn man da mal was aufschreiben muss, dann macht man das direkt am Rechner.
Ja. Okay, also hauptsächlich für die Arbeit, die dann auch so ein bisschen in die Passion, in die Freizeit reingeht bei dir?
Oder ja, würde ich so sagen, genau. Ich habe damals, als ich studiert hatte, dann dachte ich, wo ist die nächste Challenge? Dann kam die Promotion, weil du willst auch noch nicht so aufhören, als Student zu leben. Und dann machst du da halt weiter und dann plötzlich interessiert dich das so sehr, dass du eigentlich dafür lebst. Und dann denkst du immer über die Forschung nach.
Ja, okay. Dritte Frage. Wurdet ihr schon mal gehackt?
Indirekt, würde ich sagen.
Indirekt?
Also, irgendwo sind mal meine Bankdaten abhanden gekommen und jemand hat versucht, auf meine Kosten einzukaufen.
Oh, okay. Und wie hast du es gemerkt?
Ich habe irgendeine E-Mail von einer Shopbetreiberin bekommen, der irgendwelche Unstimmigkeiten aufgefallen sind und sie hat dann auch die Bestellung storniert. Also für mich ist kein Schaden entstanden. Mhm. Aber es war schon irgendwie ein wenig komisch, einfach keine Kontrolle zu haben und nicht mehr die Bankdaten an Jobs rauszugeben, um einzukaufen, ist ja auch keine Option.
Nee, das stimmt. Ja. Super, dass sie das aufgefangen hat, ne?
Fand ich auch, ja.
Ja, und nett, dass sie es dann kommuniziert hat.
Genau.
Sehr gut. Weißt du noch, was es gewesen wäre?
Irgendwas mit Tierbedarf.
Okay.
Also ich gehe davon aus, da wird irgendein größeres System dahinter gestanden haben, ja, wie dann mit, ich weiß nicht, Retouren oder sonst was Geld gemacht werden sollte.
Ah ja, spannend. Das ist ja wirklich spannend. Und wie ist es bei dir? Bist du schon mal gehackt worden?
Ja, also meine Kreditkartendaten wurden schon mal abgegriffen. Das konnte ich dann zum Glück stoppen und das Ganze wieder kriegen. Ja.
Okay, wie hat sich das ausgewirkt? Also die hatten dann auch tatsächlich schon Geld?
Ja, ich habe plötzlich in meiner Banking-App halt Bezahlungen gesehen. Die wurden gar nicht freigegeben und die gingen dann ab und dann musste ich halt meine Karte sperren und dann die Forderung halt zurückholen.
Okay, aber das ging noch?
Das ging noch, ja.
Also das seid ihr beide mit einem blauen Auge davon?
Kann man so sagen, ja.
Ja, okay. Das ist immer ganz spannend, wenn ich diese Frage stelle, weil das Ding ist bei mir, ich wüsste es nicht mal. Also ich habe also so nichts gemerkt, aber man weiß es ja irgendwie manchmal auch einfach nicht.
Natürlich, also allein schon, wenn nur Daten irgendwo ins Internet gehen und in irgendwann für irgendetwas verwendet werden.
Ja, das kann dann schon mal rumgehen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Auto würde gehackt, das würde ich gar nicht mal so schön finden. Da grinst du schon. Okay, ihr seid ja für das Thema autonomes Fahren hier bei mir. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal von vorne starten. Was genau, also wenn man das jetzt korrekt sich anguckt, versteht man denn unter autonomem Fahren? Das ist mal so definitionstechnisch.
Ja, da gibt es diese Definition von der SAE, die das Ganze in 5 Levels eingeteilt haben. Da gibt es das SAE Level 0, das hatte mein voriges Auto. Mein aktuelles Auto hat Level 2, das sind diese ganzen Assistenzsysteme, die du hast, mit der du Lane Following machen kannst, mit der das automatisch bremst und lenkt. Mhm. Dann hast du Level 3, das geht ein bisschen weiter. Und Level 4 ist eigentlich so das autonome Fahren, was wir mittelfristig erreichen wollen, wo du halt unter kontrollierten Bedingungen von Punkt A zu Punkt B kommst, aber nicht unter allen Bedingungen.
Okay.
Und dann gibt es Level 5, wo das Auto alles machen kann. Und das ist aber noch unrealistisch zu erreichen in mittelfristig. Also Level 4 ist das Ziel.
Okay.
Und Level 2 ist das, was die meisten jetzt können, auch Tesla. Mercedes hat noch Level 3 in den USA, testen die das Ganze.
Okay. Wo liegt da der Unterschied?
Du kannst, also zum Beispiel mein Volvo hat diesen Pilot Assist. Der kann Lane folgen, aber der kann jetzt nicht bei der Ampel stoppen. Das erkennt er nicht. Der hat zwar Verkehrszeichenerkennung, aber der kann das Ganze nicht zusammenbringen.
Okay.
Das ist noch ein bisschen mehr Automatisierung, die dahinter ist.
Ja, okay. Also wenn er ein Hindernis sieht, kann er stoppen, aber er kann nicht sagen, die Ampel ist rot.
Das ist ein Beispiel. Mhm. Überholen ist auch schwierig und gerade komplexe Verkehrssituationen, damit haben die halt Probleme.
Ja, okay, gut.
Tesla sagt ja immer, sie können da ein bisschen mehr, aber ist technisch tatsächlich noch Level 2.
Okay. Genau. Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist noch, was der Fahrer machen muss oder darf.
Ja.
Also bei niedrigen Leveln muss der Fahrer jederzeit bereit sein, eingreifen zu können. Das heißt, meistens wird kontrolliert, sind die Hände noch am Lenkrad oder nicht.
Ja.
Und auf den höheren Leveln dann wäre sogar das in der Moderation am Anfang war, dass den Nachgag-Podcast im Video schauen, das wäre dann erlaubt.
Okay.
Das heißt, ich habe dann eine Vorwarnzeit, mit der ich eingreifen muss. Und soweit ich weiß, gibt es inzwischen auch Systeme, zum Beispiel von Mercedes, die das haben, in Deutschland auch zugelassen, weil es dann mit der Einschränkung nur auf der Autobahn, ich glaube nicht schneller als 80 km/h,
okay,
nur auf der rechten Spur, keine Dunkelheit, kein Regen,
okay,
und so weiter. Also wirklich sehr enge Rahmenbedingungen.
Okay, aber die gibt es schon.
Also das gibt es schon, kann man jetzt schon kaufen, ja.
Okay.
Und da dürfte man dann zum Beispiel auch ein Video schauen.
Okay, also das ist tatsächlich schon auch rechtlich abgesichert.
Genau.
Okay, das wäre ja dann auch interessant vielleicht für LKW-FahrerInnen irgendwann mal.
Eventuell, also ich denke wahrscheinlich diese, und eine wichtige Bedingung ist, muss ein Fahrzeug davor noch sein, dem man folgen kann.
Okay.
Also es sind schon sehr, sehr enge Rahmenbedingungen, die, ich würde sagen, im Alltag doch nicht so oft dann vorkommen. Das heißt, da ist noch einiges zu machen. Und gerade dieses, ja, hatten wir gerade schon gesagt, diese ganze Komplexität, was alles gehandhabt werden kann, automatisiert, ist das große Problem.
Ja, okay. Wo werden so Systeme schon eingesetzt, jetzt mal außerhalb vom Individualverkehr? Gibt es da irgendwie?
Im Bahnverkehr teilweise, vor allem bei Straßenbahnen, vor allem U-Bahnen, wo man niemanden auf der Strecke haben kann.
Ja.
Straßenbahnen, langsame S-Bahnen, glaube ich, noch ein wenig. Interessanterweise Fernverkehr gar nicht, einfach weil die Sichtweite von technischen Systemen ein Problem sind, was momentan der Mensch einfach noch besser kann, und Flugzeuge natürlich.
Ja, okay. Gut, also da ist ja schon eine Menge.
Genau.
Eine Menge drin. Verstehe. Jetzt gucken wir doch mal in so ein autonomes Fahrsystem rein, so ein bisschen. Was sind denn so grundlegende Komponenten, die es braucht?
Ich denke, so das wichtigste Prominenteste ist erstmal die Wahrnehmung der Umgebung. Also wenn man diese ganzen Testautos sieht, sind die ja meistens von außen erstmal mit sehr, sehr vielen Sensoren, die nicht unbedingt sehr versteckt sind, bestückt. Diese ganzen Daten müssen natürlich ausgewertet werden. Es muss irgendwie die Umgebung wahrgenommen werden. Ein Computer kann einfach nicht direkt auf dieser semantischen Ebene ein Bild zum Beispiel verarbeiten, sondern da muss detektiert werden, wo ist jetzt in diesem Bild die Straße, wo sind Fußgänger, wo sind andere Autos. Also diese ganzen Tätigkeiten werden unter Perception üblicherweise zusammengefasst. Auch verschiedene Sensordaten dann zusammenzuführen. Dann ist der nächste Schritt meistens, dass man überhaupt sich erstmal lokalisiert, wo ist man. Meistens unter Zuhilfenahme von externen Karten. Also wie die man von einem Navigationsgerät kennt, nur deutlich hochauflösender. Dazu hat man meist auch noch eine Internetverbindung dann, einfach weil man es nicht alles lokal im Auto halten kann. Also das heißt, mit Hilfe von diesen Sensorinformationen verortet sich das Auto erst einmal, wo bin ich gerade? Und dann kommt natürlich das Fahren, die Planung, wo bin ich, wo will ich überhaupt hin und wie kann ich dorthin kommen. Im Endeffekt fängt es an mit so einem ganz normalen, wie jetzt auch ein Navi, das eine Route berechnet. Und dann muss das aber immer feingranularer geplant werden. Bis runter dann zu wirklich, wie steuere ich jetzt den Motor an, wie steuere ich die Lenkung an, um genau diese geplante Route auf dieser sehr feingranularen Ebene abzufahren.
Wie viel km/h darf ich da fahren?
Und zum Beispiel,
das kommt ja auch alles noch dazu. Ne? Und wie interagiert das Ganze dann miteinander? Also über eine Software-Schnittstelle, die man dann entwickeln muss? Oder wie funktioniert das?
Genau.
Da kommen wir ganz schnell in das Thema Architektur, diese Systeme. Ja. Und Waymo hat damals angefangen mit dieser modularen Architektur. Also das, was Sven gerade alles beschrieben hat, das sind einzelne Komponenten, die sind in so einer kleinen Pipeline hintereinander geschaltet. Damit kannst du auch mehrere tausend Kilometer fahren. Also Waymo hat das so gemacht damals, damit haben die angefangen und mein früheres Lab in Kanada, die haben das auch gemacht und gezeigt, dass man damit auch auf kanadischen Straßen auch unter schlechten Bedingungen fahren kann. Das Problem ist, du hast eine Komponente und willst die verbessern, also Perception verbesserst du und der Rest profitiert nicht davon. Das ist ein Problem. Und dann gibt es die zweite Generation von Architekturen, das nennt sich so End-to-End-Driving. Das heißt, du hast die Eingaben und die Ausgaben und tust einfach ein neuronales Netzwerk dazwischen. Du bombardierst das mit Daten, mit Datasets über richtiges Fahren und dann lernt das davon. Und das funktioniert auch. Und eine Firma, die das gemacht hat, war Comma AI und die haben dieses Open-Source-Projekt OpenPilot. Okay. Dieses OpenPilot, das ist ein großes neuronales Netz. Das kannst du auch kaufen, so als kleine Box. Das kannst du in dein Auto rein, auch wenn du ein älteres Auto hast, zum Beispiel in einen Toyota, da kannst du das rein und dann hast du eine Art Autopilot, so ein Tesla-Autopilot in deinem Auto. Kannst du machen, gibt es auch auf YouTube und dann zeigen die halt auch diese Videos, wie die halt damit rumfahren. Und du siehst, es funktioniert ganz gut unter guten Bedingungen. Aber sobald die Bedingungen schlechter werden oder ist alles ein bisschen komplexer, steigt der aus. Oder? Dann fährt er in den Strauch und so weiter. Und das Problem ist halt, das skaliert halt nicht von einer Sicherheitsperspektive dann, dieses einzelne neuronale Netz. Und woran man jetzt arbeitet, ist halt eine neue Art der Architektur, wo du halt gewisse Komponenten schon vorgegeben hast, aber flexiblere Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten machen kannst, sodass, wenn du einen Teil verbesserst, der Rest auch davon profitiert. Das ist so das aktuelle Forschungsgebiet.
Also gibt es noch eine Menge Entwicklungspotenzial. Ich meine, du hast ja auch gerade gesagt, so die Sensoren, die sind nicht unbedingt versteckt. Also Hardwareentwicklung muss natürlich auch noch passieren.
Auf jeden Fall,
ja. Welche Rolle spielt dann Softwareentwicklung in diesem ganzen Bereich?
Das ist, die Komplexität liegt in der Software. Ich kann es jetzt mal plakativ sagen. Also ein Head of Software in einer Firma hat mal gesagt, ja, Hardware drives cost, Software drives value. Für die, weil ich meine, ich kann jetzt ein bisschen mehr mal ausholen, wenn du heutzutage eine Firma ein bisschen innovativ sein willst. Ne? So die Entwicklung ging halt von der Mechanik, um differenzierbare Funktionalität halt, um Wert zu schaffen, über Elektronik. Und heutzutage sind wir bei Software, Daten und KI. Ne? Ja. Das brauchst du halt, um dich abzuheben vom Markt, von deinen Competitors. Und das musst du irgendwie hinkriegen und dann kannst du eine sehr innovative Firma werden heutzutage. Und insofern ist Software halt das Schwierige, aber es ist natürlich immer das Problem, wie interagiert Software mit der Hardware. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil dann hast du verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen. Mhm. Wir sehen das bei den deutschen Automobilfirmen. Ich habe auch schon viel mit Ingenieuren, die hardwareorientiert arbeiten, gesprochen. Und wir sind halt Software-Ingenieure und wir haben eine ganz andere Denke und das muss man irgendwie zusammenkriegen. Da, glaube ich, können wir ganz spannende Diskussionen noch drüber haben.
Ja, super interessant. Also ist es denn so, also was ist denn der spannendste Punkt, an dem es sich dann auch so reibt? Ich könnte mir vorstellen, also was ist der größte Clash für euch?
Das Problem ist, dass diese Strukturen, die du in der Hardware hast, die funktionieren nicht für Software. Mhm. Es war halt so, dass man Bauteile fürs Auto entwickelt hat und dann hat man gesagt, jetzt brauchen wir Software dazu, das lassen wir mal den Entwickler, geben wir das raus. Ne? Und dann haben die halt die Software dazu gemacht. Wenn du aber wirklich effektive Software haben willst, dann musst du es anders denken. Dann musst du erstmal die Funktionalität und die Software denken und dann die Hardware irgendwie dazu ordnen. Das sind eigentlich zwei sehr verschiedene Herangehensweisen. Mhm. Und ein anderer Aspekt, den ich immer noch sehe, ist in der Softwareentwicklung, was wir trainiert haben, ist diese Abstraktion. Diese Abstraktion hast du halt, wenn du in Hardware denkst, nicht gehabt. Dann hast du ganz andere Skills. Es ist Wahnsinn, was die alles machen können mit Hardware, aber es ist eine ganz andere Denke. Und ich glaube, da müssen wir mehr aufeinander zukommen, um das Ganze zu verbinden.
Mhm. Nur noch mal ganz kurz, um das klar zu bekommen. Die Software ist ja letzten Endes für die Steuerung auch einfach zuständig. Das heißt, die braucht Daten. Welche Daten braucht sie denn und wie sammelt sie die?
Genau, also zum einen sind es die Daten, die von über Sensoren gesammelt werden.
Genau, das haben wir ja gerade
schon
gesagt.
Also vor allem, ne? Kamerabilder, also LiDAR-Bilder, also Images, also so Laserstrahlen, die ausgesendet werden, wo die Laufzeit gemessen wird. Mhm. Wie lang braucht er? Das rotiert dann. Dann kann ich eine Punktwolke bekommen mit sehr präzisen Distanzen. Mhm. Ich habe auch Radartechnologien, GPS. Dann natürlich Karten, hatte ich schon gesagt. Mhm, also genau. Wirklich, wir hängen mit einem autonomen Fahrzeug üblicherweise in der Cloud.
Ja.
Also ich brauche wirklich Karten, die dann von Hand noch nachbearbeitet wurden meistens, aufwendig gesammelt wurden. Also da ist auch ein großer Datenerstellungsaufwand. Und ansonsten fließen oft natürlich auch noch personenbezogene Daten mit ein. Also das Offensichtliche ist natürlich das, wo fange ich meine Fahrt an, wo will ich hin?
Mhm.
Also kann man natürlich sehr gut nachverfolgen dann. Aber auch wahrscheinlich geht es dann noch weiter Richtung, wie soll mein Auto zum Beispiel fahren? Was ist für mich ein komfortables Fahren?
Ja.
Also solche Einstellungen kann man natürlich dann auch noch später einfließen lassen, um die Art, wie das Fahrzeug fahren kann, zum Beispiel zu beeinflussen.
Ja, das ist interessant. Und die Daten werden dann, du hast ja gesagt, hängt in der Cloud, da wird es gesammelt und dann wird es von da aus verarbeitet.
Genau.
Kann man das so plakativ sagen? Ja. Thorsten, du hattest schon gesagt, KI spielt auch eine Rolle bei der Entwicklung. Kannst du das? Das ist ja wirklich wie so ein Schreckgespenst, ne? Mhm. Wenn ich jetzt so denke, okay, ich will aber nicht, dass mein Auto was mit KI zu tun hat, weil das ja so ein bisschen die Sorge ist von Laien, die da keine Ahnung haben. Kannst du da nochmal so ein bisschen beleuchten, inwiefern das überhaupt zusammengeht?
Ja, also du kannst viele Funktionalitäten heutzutage gar nicht mehr ausprogrammieren.
Okay.
Software ist schon wahnsinnig komplex, aber manche Algorithmen sind so komplex, dass du es nicht mehr per Hand programmieren kannst. Deswegen machst du viel Funktionalität heutzutage über das Trainieren mit vorhandenen Daten. Mhm. Typisches Beispiel ist so diese Wahrnehmung oder Perception im Englischen. In so einem autonomen Fahrzeug ist so die Perception, das Perception-System ist somit das komplexe System.
Mhm.
Da hast du nicht nur ein KI-Modell, du hast teilweise bis zu 30 KI-Modelle drin. Du hast ein Modell zur Verkehrszeichenerkennung, meistens mehrere. Du hast KI-Modelle zur Steuerung, zur Objekterkennung und so weiter. Und die musst du alle irgendwie zusammenbringen in einem System. Deswegen sind die Dinge so wahnsinnig komplex. Das heißt, wir haben traditionelle Software-Komponenten, wir haben KI-basierte Komponenten, die du in so eine Art Topologie zusammenbringst.
Mhm.
Und ja, jetzt stell mal sicher, dass das Ding richtig funktioniert immer.
Ja.
Das ist so die Herausforderung.
Ja, würdest du sagen, dass es quasi die größte Herausforderung, die Komplexität ist? Oder gibt es noch andere große Herausforderungen bei der Entwicklung?
Ja, also Komplexität ist das Größte. Und das merken wir auch immer wieder, dass die Komplexität gar nicht fassbar ist für viele Außenstehende. Mhm. Das merken wir in der Software-Engineering immer, dass man kann vielleicht programmieren, aber man erfasst nicht die Komplexität in der Praxis. Das ist ein interessanter Effekt. Also wir merken das auch immer wieder, auch bei unseren neuen Studierenden. Man fühlt sich immer kompetent, weil man ein bisschen programmieren kann. Aber wenn man diese großen Systeme entwickelt, ist eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Das ist eine interessante Beobachtung. Aber was wir halt brauchen, um diese Systeme zu entwickeln, ist halt nicht nur dieses ingenieurwissenschaftlich-technologische Denken, sondern auch das Data Science-Denken. Mhm. Wir haben halt diese KI-Modelle, da ist die Theorie dahinter das Data Science. Ja? Und wenn du Data Science studierst, lernst du halt, wie du diese KI-Modelle entwickelst. Ja. Und diese ganzen Prozesse und Vorgehensweisen sind aber modellzentriert. Das heißt, du entwickelst ein Modell. Das sehen wir wieder. Ja? Die tun Daten in eine Pipeline, bauen diese Pipeline und haben wahnsinnig viel Wissen, wie man das ganze Modell optimiert und weiterentwickelt. Aber das Problem ist, dann musst du es Teil eines Systems machen. Dann musst du halt systemzentriert denken. Mhm. Und die ganzen Eigenschaften, Safety, Security, Robustness, sind alles Eigenschaften des Systems, auch Ethical AI. Mhm. Und da musst du halt das System betrachten. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, die du da brauchst. Und da müssen wir auch die Leute ein bisschen mehr zusammenbringen.
Ja, okay. Du gibst mir jetzt natürlich eine ganz wunderschöne Brücke. Wir sind ja immerhin ein IT-Sicherheits-Podcast. Deswegen muss ich es fragen, welche Rolle spielt denn Cybersecurity in diesem ganzen autonomen Fahren-Game?
Ich denke, eine relativ große Rolle, wobei vieles, was gerne auf autonomes Fahren geschoben wird, erstmal allgemeine Sicherheit von Fahrzeugen ist. Also ich denke, ihr habt den Eindruck, autonomes Fahren wird unter anderem genommen als ein Vehikel, um vernetzte Systeme in jedes Auto zu bekommen. Mhm. Offensichtlich unterscheidet sich das dann gar nicht so sehr von anderen Cloud-basierten Services. Mhm. Das Fahren selbst ist vor allem eher ein Safety-Problem. Ja. Ich denke, also diese spektakulären Fälle ich denke gerade an einen Film, irgendwie frühe 2000er mit, ich weiß nicht, Bruce Willis, glaube ich, wo das Auto nur autonom fährt und man selbst gar nichts mehr steuern kann und die Roboter das übernehmen. Ganz ehrlich, das ist utopisch. Und ich glaube auch, die wenigsten von uns sind so wichtig, dass jetzt gezielt ihr Auto manipuliert werden würde, um einen Unfall zu bauen. Da gibt es für deutlich lohnenswertere Angriffsziele, wie zum Beispiel Profile bilden, über wohin geht wer wann.
Ja.
Die kann man vielleicht kommerziell verwenden, kann man garantiert auch irgendwie bösartig verwenden. Mhm. Also da haben wir irgendwie oft diese Tendenz zu diesem absoluten Worst-Case-Szenario. Und wir sehen vielleicht diese ganzen Kleinigkeiten, die wirklich uns im Alltag schaden würden. Mhm. Offensichtlich müssen wir trotzdem dieses Worst-Case-Szenario verhindern. Aber ja, also es ist einfach ein sehr großer Komplex und ja, man braucht vor allem systematische Planung an der Stelle.
Ja, also würde ich sagen, dass dieses Offensichtliche, was einem so ins Auge springt, jetzt gucke ich natürlich mit der Leinenbrille drauf, das ist überhaupt nicht das Problem. Es gibt eigentlich so viele kleine Stellschräubchen, wo man so ran muss. Welche wären denn so die, wo du sagen würdest, oh, das ist am puzzeligsten, da aufzupassen?
Ich glaube, wir könnten über dieses Verkehrszeichen, diese Attacke auf die Verkehrszeichenerkennung mal sprechen.
Ja, total spannend.
Da gab es dieses, ich habe ja darüber gesprochen, dass du diese Verkehrszeichenerkennung hast in Autos. Mhm. Und da gab es die Stop-Signs.
Ja. Ja?
Und das wurde halt als robustes Modell bezeichnet. Mhm. For some definition of robust, aber das war halt robust. Aber das Problem ist, bei KI-Modellen kannst du immer eine Attacke finden, wo das plötzlich falsch klassifiziert. Du kriegst die nicht hundertprozentig robust. Und selbst bei diesem System konnten die ein paar Aufkleber auf diese Stop-Signs machen und plötzlich wurde der Stop-Sign als Tempolimit-Zeichen erkannt.
Oh.
Und das funktioniert halt. Und wie kann man das Ganze halt ändern? Es geht halt nur über das Vorhersehen von möglichen Fehlern. So geht man im ingenieurwissenschaftlichen Bereich immer ran. Man versucht so diese möglichen Probleme, was könnte schiefgehen, versucht man zu erkennen, vorherzusagen und zu modellieren. Da gibt es sehr viele Safety-basierte Safety-Modellierungstechniken.
Mhm.
Und dagegen tut man das System dann validieren und verifizieren später.
Mhm. Und wie testet man die Sicherheit bei autonomem Fahren, bei solchen Systemen?
Im Prinzip ist jetzt erstmal gar nicht so viel anders, die andere Software-Systeme. Okay. Also zum einen, man hat natürlich seine Planungsdokumente, man hat geplant, was sollte abgesichert werden, wie ist das. Man kann statische Analysen verwenden, sehr viele Code-Reviews, dann auch wirklich Leute dran setzen, Versuch über Pentests wirklich das aktiv dazu zu bringen, irgendetwas Unsicheres zu machen. Das Problem ist natürlich hier an der Stelle, wir können jetzt schon in einfachen Softwareanwendungen nicht alle Fälle abdecken. Wenn es jetzt nochmal komplexer wird, ist das vor allem halt dieses große Skalierungsproblem, wo wir einfach noch besser vorab planen müssen, um wirklich Aussagen treffen zu können.
Ja, okay.
Du kannst relativ, du kannst es normal testen, das System, aber das autonome Fahren, da hast du immer die letzten 5%, ne, der Edge Cases, die es halt nicht abdeckt. Die zu finden, zu modellieren und zu testen, ist eine Challenge. Da haben wir auch Forschung dazu gemacht. Also wir haben dann Modellierungsmethoden entwickelt, um solche Testszenarien zu definieren. Du kannst dann auch ein bisschen automatisieren, indem du halt Testszenarien definierst und dann gibst du das Ganze in den Simulator, was schon mit Simulator wahnsinnig aufwendig ist. Das kostet sehr viel Geld und dann versuchst du diese Szenarien zu finden, wo das halt nicht so reagiert, wie das Auto reagieren sollte. Dann kannst du das Ganze auf der Straße testen, aber das ist immer ein bisschen noch teurer, wenn du da halt diese Szenarien testest. Das machst du und gleichzeitig tust du aber auch, während die Autos fahren draußen, versuchst du die Daten zu erfassen und dann diese Situation zu erkennen. Tesla zum Beispiel tut da sehr viel Geld investieren und dann tun halt die Analysten halt diese Szenarien identifizieren, wo der falsch sich verhalten hat und dann das zu modellieren oder anders so zu entwickeln, dass er das nämlich nicht macht. Okay. Und wir haben ja auch Kollaboration mit Bosch und Bosch hat dann auch diese riesen Datasets, die sie entwickeln und die werden halt auch erfasst und die kannst du auch gar nicht übers Internet schicken. Die werden in anderen Ländern, die schicken die halt mit Festplatten halt nach Hause, weil das solche wahnsinnigen Datenmengen sind.
Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmal auf, also klar, die Komplexität ist ein großes Problem, es muss getestet werden. Das ist ja auch eine Sicherheitskomponente sozusagen. Wie würde man denn hingehen und solche autonomen Fahrsysteme vor Hackerangriffen schützen?
Im Endeffekt ist ja einfach ein Computer, der durch die Gegend fährt.
Ja.
Das heißt, erstmal alles, was ich für jeden Server irgendwo mache, muss ich auch für ein autonomes Fahrzeug machen.
Für jedes Einzelne?
Für jedes Einzelne, ja. Das Gute ist, sie sind nicht so hoch individualisiert. Das heißt, ich kann das, was ich auf einem gemacht habe, wahrscheinlich auf das andere rüber kopieren. Wahrscheinlich, sagt es schon ein bisschen. Es gab mal die Aussage, schon für traditionelle Autos, ich glaube vor 10 Jahren, es verlassen keine 2 Autos das Band bei irgendeinem großen Hersteller, die denselben Softwarestand haben.
Ach, ja. Okay, ist das so?
Genau. Also allein, wenn man sich Online-Konfiguratoren anschaut, dass man alles anklicken kann, dann verschiedene Versionen, verschiedene Zulieferer, also wirklich, genau. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, wobei auf der konzeptionellen Ebene natürlich trotzdem vieles gleich ist. Ob jetzt ein gewisser Controller von dem Hersteller A mit Software B ist oder vom Hersteller C mit Software D, ist wahrscheinlich dafür egal, dass wir ihn nach außen abschieben müssen. Trotzdem sind das halt all diese Variablen, die wir irgendwie planen müssen. Und wir können nicht mehr auf diesem einzelnen Fahrzeug planen, sondern wir müssen konzeptionalisieren an der Stelle, dieser Stelle und wirklich auf eine konzeptionelle Art und Weise planen, wie wir dieses Fahrzeug absichern können.
Ich höre jetzt, dass ihr ganz viel sagt, wir müssen das so machen und wir müssen es so machen. Ist das denn noch so ein bisschen Zukunftsmusik oder seid ihr quasi gerade mittendrin?
Also es gibt relativ viele Techniken, die jetzt nicht unbedingt spezifisch für autonome Fahrzeuge sind, um wirklich Sicherheit von Anfang an zu planen. Also unter dem Stichwort Security by Design. Sind oft basiert auf Modellen von Systemen. Das heißt, man plant relativ früh, wie wird mein System aussehen, welche Funktionen habe ich, wie ordne ich das an, welche Verbindungen habe ich, wo findet eventuell Kommunikation mit außen zum Beispiel statt, was sind die Daten, die ich schützen muss. Und tue dann systematisch schauen, was sind Bedrohungsszenarien, an welchen Stellen könnte was bedroht werden, was davon akzeptieren wir, was davon ist nicht akzeptabel und wir müssen uns ein Sicherheitsfeature überlegen, mit dem wir das beschützen können. Und Also es ist relativ aufwendig, deshalb findet es in vielen Bereichen nicht Anwendung. Okay. Also im klassischen Fahrzeugbereich findet es definitiv Anwendung. Einfach da haben wir Vorschriften, Normen. Also, aber wenn ich jetzt an eine Android-App denke, die würde auch kein Mensch auf diese Art und Weise entwickeln, weil es einfach viel zu teuer ist.
Ja.
Autonomes Fahren selbst ist jetzt noch sehr explorativ. Wir können relativ wenige von diesen Sachen kaufen. Es sind sehr viele Forschungsprojekte. Das heißt, in diesem Bereich ist momentan wirklich der Fokus erstmal, wir müssen eine Funktionalität entwickeln, die wir dann beschützen können. Aber es bringt ja nichts, irgendwas zu beschützen, was noch nicht fertig ist.
Ja.
Und genau.
Ja, Thorsten, du willst gerne reingrätschen.
Ja, ja. Jetzt schauen wir in die Praxis. Was Sven erzählt hat, du entwickelst diese wahnsinnig komplexe Software. Und das sind Entwickler, das sind sehr spezialisierte Entwickler auch. Und jetzt plötzlich kommt Security als querschneidender Belang mit rein. Und wie machst du das halt? Im Prinzip muss jeder Entwickler ein bisschen Security-Wissen haben.
Ja.
Das haben wir auch in der Lehre, dass wir halt diese Entwicklungsingenieurwissenschaft, Entwicklungskompetenz halt lernen, aber halt auch Security. Und dann hast du meist noch ein, zwei Security-Experten. Und wir machen auch verschiedene Studien darüber, wie man solche Systeme entwickelt, wie die halt sicher werden. Und wir sprechen auch mit Security-Experten. Und jetzt bist du der Security-Experte und du hast die 100 Entwickler da und du hältst sie davon ab, die Software auszuliefern. Das ist eine sehr schwierige Situation für Sicherheitsexperten meistens. Und das sagen die uns auch. Die sagen halt, wir sind halt die Partypuppe, die denen halt sagen, ihr könnt das nicht so machen. Das ist gar nicht mal so einfach und meistens versucht man dann, die Security-Experten zu rotieren, dass nicht jeder immer nicht die eine Person ist. Gleichzeitig musst du aber auch verstehen, wie die Softwareentwickler ticken. Das ist ganz wichtig, weil sonst nehmen die dich nicht ernst.
Ja.
Und das hören wir immer wieder. Und ich glaube, wir könnten auch noch gerne ein bisschen Ergebnisse aus einer letzten Studie zu diesem Thema erzählen.
Genau, hatten wir eine Interviewstudie durchgeführt, haben uns wirklich mal gefragt, wie wird in der Praxis werden Sicherheitsfeatures von Software-Systemen entwickelt? Hatten damit relativ vielen Security-Experten, normalen Softwareentwicklern, auch Projektmanagern wirklich Interviews durchgeführt. Und wirklich, das erste Takeaway war wirklich, absolut jeder muss Sicherheit machen. Auch diese Prozesse, die ich gerade beschrieben hatte, finden wirklich in diesen regulierten Bereichen Anwendung, in anderen nicht so sehr. Es wird sich sehr viel auch auf externe Anbieter verlassen.
Ja.
Also gerade im Bereich der Cloud outsource ich meine Sicherheitsfeature und entwickle gegen APIs und lasse dann zum Beispiel Microsoft und wie die ganzen Großen heißen, gewisse Aufgaben dort übernehmen. Und prinzipiell haben auch Entwickler teilweise das Gefühl, sie sind in der Lage, gewisse Sachen machen zu können. Auf der anderen Seite haben wir dann genau diese Erkenntnisse, dass das, was sie machen, oft nicht ganz so sicher ist.
Yeah.
Das heißt, da haben wir momentan immer noch dieses Expertenwissen fehlt. Und was das Allerinteressanteste ist, Entwickler wissen, dass ihnen dieses Wissen fehlt, haben uns da wirklich sehr intensiv davon erzählt, haben uns auch Ansätze erzählt, wie zum Beispiel Wissen in die Firma gebracht werden soll. So ein populäres Konzept war das Konzept von Lighthouses, also einzelne Entwickler, die sich auf bestimmte Sicherheitsthemen spezialisiert haben und dort dann als Fragestelle oder auch für Schulungen bereitstehen. Und ja, also wirklich dieser soziale Aspekt, wirklich dieses Wissen zu verbreiten, ist wirklich ein ganz essentieller Baustein. Und gerade auch diese Selbstwahrnehmung gegenüber von, was wirklich der Fall ist, ist, glaube ich, ein großes Problem. Weil auch ein ganz großes Problem war einfach dieses, wir wissen gar nicht, was wir jetzt wirklich wo machen müssen, was unsicher ist, diese Planung. Also dass da wirklich, dass dann irgendwann über den Horizont des einzelnen Entwicklers hinausgeht, das halt auf seine kleine lokale Komponente fokussiert. Dort auch dann Best Practices befolgt. Aber was das jetzt im Kontext von diesem großen Gesamtsystem heißt und was eventuell dann einfach dadurch, dass lokal ein Sicherheitsfeature absolut sicher ist, weil einfach nur schlecht in das Gesamtsystem eingebettet wird, das ist so die große Herausforderung.
Das ist ja total spannend. Das ist quasi, also für autonomes Fahren darf es keine autonomen Entwicklungspunkte geben, sondern es müsste vernetzter sein sozusagen.
In gewisser Weise ja.
Ja, es ist quasi so ein Gegenpol. So klingt es zumindest gerade.
Ich habe diese eine Bild, was wir auf den Folien immer haben, im Kopf. Ne? Diese Wiese, da hast du diese Straße drüber, da ist eine Schranke. Mhm. Die Schranke ist zu, aber alle fahren rundherum, die Autos, und du siehst diese Schneespuren dann, wie die halt rundherum fahren. Und du kannst jetzt einzelne Teile sicher machen, du kannst Krypto verwenden und so weiter, aber wenn die Architektur nicht stimmt, dann kannst du einfach da rundherum herumgehen.
Mhm. So zum Abschluss dann vielleicht einfach nochmal gefragt, was ist denn eure persönliche, wenn ihr jetzt eure Glaskugel hernehmt, eure persönliche Zukunftsvision für autonomes Fahren? Oder also ist das gut, ist es schlecht, vielleicht auch eine Befürchtung? Wie sieht die Zukunft aus?
Also ich denke, wir werden einen riesigen Komfortgewinn auf jeden Fall bekommen durch autonome Fahrzeuge. Jeder Einzelne muss sich noch dann halt überlegen, meistens ist ja ein Komfortgewinn, wir bezahlen in irgendeiner Form dafür. Mhm. Und ich gehe davon aus, wie bei allen anderen wird auch bei autonomen Fahren Privatsphäre, also Daten, die wir bei uns dadurch rausgeben, ein großer Kostenaspekt davon sein, den viele wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ja, dass für viele gar keine Kosten sind.
Genau.
Sozusagen. Ja, okay, verstehe. Wie siehst du es, Thorsten?
Ja, also du siehst immer mehr an Funktionalität und Wissen und Intelligenz, die halt in Software- und KI-Systeme geht. Ich glaube, das wird ein großes Problem sein, weil du dann halt auch sehr viele kleine Entscheidungen, die halt auch ethische Entscheidungen dann sind, so, da irgendwo verbogen sind, irgendwo da ganz drin. Und du kannst es nicht mehr nachvollziehbar machen. Also die Nachvollziehbarkeit von solchen Systemen, ist ein Problem. Dann Sicherheit und Safety natürlich auch. Mhm. Und wie wir diese Systeme halt noch wirklich sinnvoll entwickeln können.
Ja. Würdet ihr in so ein Auto einsteigen, was autonom fährt?
Ich würde es jetzt nicht ausschließen.
An meiner vorherigen Uni, die Uni Chalmers, die Technik-Uni Chalmers in Göteborg in Schweden, wo ich lange gearbeitet habe, die hatten auch dieses Shuttle und es gab zwei Campus. Es gab den Campus auf dem Berg, da ist das Shuttle gefahren, da hätte ich mich reingesetzt. Und ich war an dem kleineren Campus direkt am See, unten an dem Kanal. Und da fuhr das direkt auf der Pier lang, neben dem Wasser. Da hätte ich mich nie reingesetzt.
Interessant. Sehr schön. Okay, also es bedarf noch ein bisschen Arbeit und Entwicklungsarbeit, bis man hingeht und sagt, jo.
Ja, genau.
Ja. Was würdet ihr sagen, wie lange kann das dauern? Weil ich hätte das schon gerne, dass ich mich während des Fahrens demnächst schminken kann. Ne? Also wenn wir jetzt schon...
Es gab ja immer diese Ziele, innerhalb der nächsten Jahre sind wir alle vollständig autonom und es ist bisher nicht eingetreten und es gibt auch einige, die ja sehr vokal darüber sind. Okay. Wenn wir uns die ganze Software anschauen und wir lassen ja auch in Studentenprojekten kleinere selbstfahrende Autos entwickeln, wir wissen halt, wie komplex das ist und das Ganze hinzukriegen. Und ich denke, das wird schon noch eine Weile dauern, bis wir dann wirklich komplett autonom fahren können auf Level 4.
Ja, ich denke trotzdem, wenn wir wirklich in den nächsten Jahren alle 2-3 Jahre wieder neue Sachen sehen. Mhm. Also gerade auf der Autobahn hatte ich ja schon gesagt, gewisse Sachen sind schon möglich. Dieses, was möglich ist, wird kontinuierlich jetzt immer weiter ausgeweitet. Wie lange es jetzt wirklich dauert, bis alles geht, ich denke, nicht vorhersagbar.
Wer kann das schon sagen, aber es wird auf jeden Fall weitergehen und es wird wahrscheinlich sogar noch komplexer. Vielen Dank, dass ihr uns da so einen schönen Einblick gegeben habt in diese ganze autonome Fahrensache. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, als Laie, glaube ich. So, es muss doch möglich sein. Ja, so einfach ist es eben nicht. Bevor ihr jetzt gleich nach Hause dürft, muss ich euch natürlich noch die allerletzte Frage stellen, die bei Nachgehackt immer gestellt wird, weil wir wollen ja natürlich so viel aus unseren Expertinnen und Experten rauskriegen, wie wir können. Wir hätten gerne eine Takeaway-Message von euch, einen IT-Security-Tipp, den ihr ganz persönlich für unsere Zuhörerschaft habt.
Sven. Ich denke, es wäre wichtig, sich wirklich einfach über das große Ganze Gedanken zu machen, statt sich zu sehr auf einzelne Sicherheitsfeatures zu versteifen. Also es gilt sowohl für Firmen, Entwickler, die eventuell ein Feature massiv overengineeren und was anderes vergessen, über das dann das System angegriffen werden kann, aber auch privat. Also ich merke es immer wieder im Umfeld, dass dann sich so einzelne Sachen rausgepickt werden, auf die man sich viel zu sehr fokussiert und aber vieles anderes, was wichtig ist, einfach vergisst, nicht auf dem Schirm hat und dadurch halt leider dann auch nicht sehr viel gewinnt.
Okay, also ein Blick aufs große Ganze.
Genau.
Und von dir, Thorsten?
Genau, ich denke, das ist der Mix an Kompetenzen, der hier wichtig ist. Wir hatten diese Frage auch letztens diskutiert in der Vorlesung mit Security-Experten und da haben halt die Studierenden gefragt, wie werde ich ein guter Security-Experte? Und natürlich am Anfang haben wir halt, sind sie Experte in Krypto-Algorithmen und so weiter. Und dann ist aber in der Praxis halt die Regel Nummer 1, implementiere Krypto-Algorithmen nicht selbst, weil du viel zu viel falsch machst. Also ich denke, diese Mix an Expertise, wie du dich mit Technologie und Software auskennst, dann der Security-Aspekt davon, wie du Security kennst und vielleicht noch heutzutage, was du auf der auf der Nummer 1 der Wunschliste von den Firmen hast, an Absolventen ist halt, Leute, die Technologie können, auch noch Security und aber auch Data Science. Wenn du das irgendwie kombinieren kannst, dann bist du perfekt für den Jobmarkt zurzeit.
Okay, guter Jobtipp. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart bei Nachgehackt.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher! Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.